Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, ich bin Timo Grampes und Sie hören den Kompressor-Podcast. Der Attentäter von Halle, im Wording jetzt auch teilweise noch mutmaßliche Attentäter, hat umfassend ausgesagt, sich offen rassistisch geäußert dabei und er hat gesprochen über den Anschlag vom 9. Oktober 2019 auf die Synagoge in Halle am jüdischen Feiertag Yom Kippur, an dem er dann zwei Menschen erschossen hat. Und diese Tat ist ja im Livestream gefilmt worden. Da hat er vor Gericht erzählt, welche Bedeutung der Livestream für die Tat hatte. Er habe sich vor dem Publikum nicht blamieren wollen. Die Zuschauer hätten ihn zu den Schüssen animiert. Über Videospielästhetik der Tat ist schon viel diskutiert worden, auch über Bezüge zur Gaming-Szene. Und diese Aspekte vertiefe ich jetzt mit Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Für die leitet er das Projekt Good Gaming, in dem wird untersucht, wie rechte AkteurInnen versuchen, Menschenverachtung auf Gaming-Plattformen zu schüren. Herr Prinz, Menschen töten für ein Publikum, als würde man einen Ego-Shooter spielen. Wie wichtig ist dieser Aspekt für den Attentäter in Halle gewesen?
Tatsächlich war die Plattform Twitch bzw. der große Streaming-Anbieter Twitch, der vor allem eben von Gamerinnen und Gamern genutzt wird, um abends Let's Plays hochzuladen, um ihre Spiele-Sessions sozusagen ins Netz zu stellen, ein sehr großer Teil dieser Inszenierung des Halle-Attentäters. Also er hat ja die Plattform gewählt, um eine möglichst große und breite Zielgruppe auch zu erreichen, weil längst nicht nur noch Gamerinnen und Gamer auf dieser Plattform aktiv sind. Bei Halle war es jetzt so, dass er das Video online gestellt hat, beziehungsweise den Stream hochgeladen hat und ihm lediglich 5 Personen in diesem 35-Minuten-Stream zugeschaut haben. Da ist so der Plan nicht so ganz aufgegangen und auch das Video war danach noch in etwa 30 Minuten online und hat in etwa so 2000 Zuschauende, also nicht so viele, wie sich vermutlich der Attentäter erhofft hat. Trotzdem war es eben ein großer Teil der eigenen Motivation. Er wollte eben dieses Attentat, dieses antisemitische, rassistische, sexistische Attentat auf Twitch übertragen, um eben sein Weltbild zu verbreiten. Er wollte sich gleichzeitig auch motivieren, wie man das häufig eben auch in Gaming-Let's Plays kennt, dass man eben durch die Zuschauerinzahlen oder durch steigende Zuschauerinzahlen eben sozusagen am Ball bleibt und eben auch sozusagen sein eigenes Let's Play durchführt. Und in dem Sinne war es jetzt eben tragischerweise ein antisemitisches Let's Play im Real Life.
Von sich nicht blamieren vor dem Publikum war so die Rede. Wie waren denn die Reaktionen der einschlägigen Szene auf ihn?
Tatsächlich hat er diese Anerkennung, die er sich gehofft hat, in, ich sag mal, rechtsextremen Kreisen nicht so richtig bekommen. Anders als, ich sag mal, vorangegangene rechtsextreme und rechtsterroristische Anschläge, wie zum Beispiel in Christchurch oder El Paso, wurde der Halle-Attentäter nicht glorifiziert oder nur sehr wenig positiv, ich sag mal, rezipiert in rechtsextremen Kreisen. Hier wurde sich eher über ihn lustig gemacht. Er wurde, ich sag mal, als Versager tituliert, weil er an einer Tür gescheitert ist oder weil er eben auch seine Waffen nicht so aufgebaut hat, wie er es hätte tun sollen mit seinem 3D-Bedrucker. Also er wurde sozusagen eher belächelt, eher abgelehnt, beziehungsweise seine Ideologie wurde nicht abgelehnt, aber sozusagen sein Vorgehen wurde eher kritisch belächelt.
Was sind denn weitere Aspekte jenseits des Livestreams, die zeigen, wie wichtig so eine, nennen wir die mal, Gamifizierung solcher Anschläge ist?
Ja, beim Halle-Attentäter haben wir jetzt gesehen, dass er nicht nur durch die Plattformwahl mit Twitch sozusagen diese Gaming-Schiene eingefahren hat, sondern er hat ja auch ein Manifest geschrieben, in der er so eine Art Achievement-Liste hat, so eine Erfolgsliste, wie wir sie sonst, ich sag mal, aus Videospielen auf der PlayStation oder auf dem PC kennen. Das sind dann gewisse Erfolge, die man sozusagen abarbeiten muss. Und hier waren es eben bei Halle antisemitische, rassistische Erfolge. Das war sozusagen dann noch die Parallele, die wir bei Halle gesehen haben. Ganz grundsätzlich sieht man aber schon, dass eben auch rechtsextreme Akteure zunehmend auch Gaming-Plattformen versuchen zu instrumentalisieren, weil sie ihnen zunehmend auch von anderen Plattformen verbannt werden. Sie werden dann irgendwie bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook und Co. gelöscht und suchen sich Ausweichstrukturen, um sich zu vernetzen. Und das passiert eben auch, nicht ausschließlich, aber eben auch auf Plattformen wie Steam, auf Discord oder auf Reddit, also auf Plattformen, die auch viel von GamerInnen genutzt werden.
Was trifft denn aus Ihrer Erfahrung zu, dass sich eher der Einzelne radikalisiert, Stichwort Einzeltäter, Leute versacken im Internet, kommen rechtsextrem wieder raus, oder ist das Quatsch und die Radikalisierung verläuft meist gleich unter vielen im Kollektiv?
Ich finde es so ein bisschen schwierig, diesen Einzeltäter-Mythos sozusagen zu schüren, weil auch wenn der Attentäter von Halle, so wie wir es aktuell nach unserem jetzigen Kenntnisstand wissen, nicht großartig in einer lokalen Szene vernetzt war, wie gesagt, Kenntnisstand jetzt, muss man ja schon sehen, dass er eben sozusagen sich an vielen Stellen radikalisieren konnte. Man sieht in den letzten Jahren einen zunehmenden globalen Rechtsterrorismus. Also ich habe gerade schon Christchurch und El Paso genannt, aber auch das Attentat von Norwegen oder eben auch in München vor 4 Jahren haben wir gesehen, dass rechtsextreme Anschläge sozusagen größer werden und auch viele dieser Attentäter da dienten eben dem Halle-Attentäter als Vorbild. Das heißt, hier hat er sich inspiriert gesehen, aber auch natürlich im virtuellen Umfeld, in sozialen Netzwerken, auch in der Hasskultur, die in vielen sozialen Netzwerken herrscht oder eben den Hasskommentaren, die wir hier sehen, antisemitische Hasskommentare, die ihn bestärkt haben, aber auch, um das sozusagen gesamtgesellschaftlich zu sehen, auch der Alltagsrassismus, den wir in Deutschland haben und die hohe Akzeptanz immer noch von rechtsextremen Äußerungen. Das heißt, ich finde, wir können diesen Attentäter, selbst wenn er in diesem Fall alleine gehandelt haben sollte, nicht als Einzeltäter frame und sehen, weil er schlicht und ergreifend nicht alleine gehandelt hat. Er hat in einem Klima gehandelt, welches sehr stark rechtsextrem ist und von dem er sich eben inspiriert gesehen hat.
Wie kommt man jetzt von Halle zu Britney Spears? Ich weiß es nicht. Vielleicht, indem man es einfach sagt. Zweites Thema ist Britney Spears heute im Kompressor-Podcast. Und ein etwas dubios anmutender Hashtag, der zur Befreiung von Britney Spears aufruft. Können Sie hören und uns natürlich abonnieren. Am liebsten über die DLF-Audiothek.